das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Zu später Stunde natürlich trotzdem herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Am Ende der Sendung Sport von Bundesliga bis Formel 1. Aber weltweit umgetrieben hat heute viele ein ganz anderes Thema. In über 150 Ländern gingen heute Hunderttausende für das Klima auf die Straße. So wie hier in New York demonstrierten sie für mehr erneuerbare Energie und einen besseren Klimaschutz. Spätestens seit vor 2 Jahren Hurricane Sandy über die Ostküste fegte und auch in New York City schwere Zerstörungen anrichtete, wird auch in den USA darüber diskutiert, wie der Klimawandel denn aufzuhalten wäre. Übermorgen treffen sich in New York 120 Staatschefs beim UN-Klimagipfel. Auch das nahmen viele New Yorker zum Anlass, heute noch einmal Druck zu machen. Isabel Chajani.
Gleich ist Rogers Kohlendioxidbombe gefüllt. Die Bombe ist so groß wie das Problem. Zu viel Kohlendioxid. Roger Pete ist quer durch die USA gereist, um heute dabei zu sein. Und den größten Umweltsünder nennt er sofort. Das US-Militär verwendet am meisten Benzin und ist für die großen Emissionen von Kohlendioxid verantwortlich. Das Bewusstsein für Klimaschutz hier ist heute so sichtbar wie selten. Mindestens 100.000 marschieren jetzt durch Manhattan. Der bärtige Leonardo DiCaprio ist irgendwo dabei und UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sagt, ich habe hier die Kraft und aufrichtige Botschaft der Menschen an die politischen Führer gesehen, auf die Erde zu achten. Sonst gehen nämlich Städte wie New York bald unter. Die New Yorker wissen, wie sich Erderwärmung anfühlen kann. Als Hurricane Sandy die Stadt unter Wasser setzte, stand alles still. Menschen starben. Die zerbrechliche Schicht der Zivilisation, Sandy hatte sie weggeschwemmt. Derselbe Tunnel heute. Ein niederländischer Wasserbauingenieur wundert sich, dass es keinen Schutz gibt. Nur auf das Beste zu hoffen, ist kein guter Plan, wenn man es mit Klimawandel und steigenden Meeresspiegeln zu tun hat. Manhattan hat Westerhoff sich genau angesehen. Die Stadt hat mal Mauern, besser Mäuerchen, gebaut. Da lächelt der Niederländer müde. Westerhoff hat mit seiner Firma Vorschläge zum Hochwasserschutz entwickelt. Er sagt, man braucht ein ganzes Paket von Schutzschichten. Man braucht Deiche, Vorland. Das würde etwa 20 Milliarden Dollar kosten. Die Stadt hat den Auftrag noch nicht vergeben. New York ist ungeschützt. Sie schweigen und sie schreien. Und ihre Entschiedenheit lässt keinen Zweifel. New York ist überall. Klimaschutz, eine weltweite Aufgabe.
Es war ein monatelanges Gezerre vor und hinter den Kulissen darum, wer von den beiden eigentlich die Präsidentschaftswahl in Afghanistan gewonnen hat. Der ehemalige Außenminister Abdullah Abdullah oder der ehemalige Finanzminister Ashraf Ghani. Das Gezerre zwischen den beiden Rivalen hatte heute ein Ende. Präsident wird der Wahlsieger Ashraf Ghani und sein Konkurrent Abdullah könnte eine Art Ministerpräsident einer Einheitsregierung werden. Die Gegner haben sich also offenbar versöhnt und sollte das so bleiben, dann erleben nun die Afghanen den ersten demokratischen Machtwechsel seit dem Sturz des Taliban-Regimes vor 13 Jahren. Jürgen Osterhage.
Machtteilung in Afghanistan, er wird neuer Präsident, Ex-Finanzminister Ghani. Und er kann den Chefposten in der Regierung besetzen, eine Art Premierminister, Ex-Außenminister Abdullah. Ob er das Amt, das es bisher nicht gab, allerdings selber übernimmt, ist fraglich. Eine Umarmung nach monatelangem Machtkampf, der Afghanistan politisch und wirtschaftlich schwer geschadet hat. Der scheidende Präsident ist erleichtert. Ich bin sehr glücklich über diese Einigung. Das ist ein Moment, auf den die Nation ungeduldig gewartet hat. Der erste demokratische Machtwechsel in Afghanistan ist für Abdullah eine bittere Niederlage. Der 54-Jährige, unterstützt vor allem von der zweitgrößten Bevölkerungsgruppe, den Tadschiken, hatte bei der ersten Wahlrunde im April vorne gelegen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Der frühere Weltbank-Experte Ghani gewann dann überraschend die Stichwahl im Juni. Als Paschtune konnte er auf die Stimmen der größten Bevölkerungsgruppe bauen. Beide warfen sich gegenseitig Wahlbetrug vor. Ein monatelanger Machtkampf folgte. Die Stimmen wurden neu ausgezählt. Jetzt erklärte die Wahlkommission Ghani zum Sieger, ohne allerdings Angaben zum Auszählungsergebnis zu machen. Ein Novum. In der neuen Einheitsregierung sollen alle hochrangigen Ämter zu gleichen Teilen zwischen den Lagern der beiden Politiker besetzt werden. Politische Beobachter befürchten, dass in der Machtaufteilung viel neuer Zündstoff steckt. Die große Frage ist, ob die beiden wirklich anständig miteinander umgehen und das Nationale vor das Eigeninteresse stellen. Die internationalen Kampftruppen gehen Ende des Jahres. Die Sicherheitslage ist prekär. Auf die neue Einheitsregierung warten große Herausforderungen.
Und wir schauen nach Russland. Dort sind heute Gegner der Ukraine-Politik von Präsident Putin auf die Straße gegangen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Mehr als 20.000 Menschen beteiligten sich an einer Kundgebung in Moskau, die unter dem Motto Nein zum Krieg stand. Kritisiert wurde unter anderem die mutmaßliche Beteiligung russischer Soldaten an den Kämpfen in der Ostukraine. Es war die erste große Protestaktion in Russland seit Beginn des Konflikts im April. Im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien wachsen die Spannungen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind seit Freitag etwa 100.000 Menschen aus den Kurdengebieten im Norden Syriens vor den vorrückenden Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat in die Türkei geflohen. Zwischenzeitlich schloss die Türkei die Grenze ins Nachbarland. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Kurden und türkischen Sicherheitskräften. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Menge zurückzudrängen. In Deutschland mehren sich angesichts steigender Flüchtlingszahlen die Forderungen nach weiteren Maßnahmen für die Hilfesuchenden. Der schleswig-holsteinische Innenminister Breitner von der SPD und der hessische CDU-Sozialminister Grüttner forderten in der Welt am Sonntag einen bundesweiten Gipfel. Ähnlich äußerte sich auch die Grünen-Spitze. Zuvor hatte sich Innenminister de Maizière dafür ausgesprochen, dass alle EU-Staaten im gleichen Umfang Flüchtlinge aufnehmen. Nach wochenlangen blutigen Auseinandersetzungen haben im Jemen führende Politiker und Vertreter der schiitischen Houthi-Rebellen einen Friedensvertrag unterzeichnet. Dieser sehe unter anderem die Bildung einer Expertenregierung vor, sagte der UN-Sondergesandte Ben Omar. Er hatte das Abkommen vermittelt. Zuvor hatte Ministerpräsident Bazindawa seinen Rücktritt erklärt. In den vergangenen Tagen waren die schiitischen Rebellen immer weiter auf die Hauptstadt Sanaa vorgerückt. Sie brachten heute Regierungsgebäude und einen wichtigen Militärstützpunkt unter ihre Kontrolle. Papst Franziskus hat heute Albanien besucht. Vor tausenden Menschen feierte er eine Messe in der Hauptstadt Tirana. Franziskus lobte das friedliche Nebeneinander der Religionen in Albanien, wo die Mehrheit der Bevölkerung muslimischen Glaubens ist. Gleichzeitig verurteilte der Papst religiös motivierten Extremismus. Niemand dürfe den Namen Gottes gebrauchen, um Gewalt auszuüben.
Tausende Menschen zündeten heute in Nairobi Kerzen an und legten Blumen nieder im Gedenken an die Opfer des Überfalls auf die Westgate Mall. Genau heute vor einem Jahr hatten bewaffnete Islamisten das Einkaufszentrum in der kenianischen Hauptstadt gestürmt, 67 Menschen getötet und sich 4 Tage lang mit Geiseln verschanzt. Die Terroristen der Al-Shabaab wollten mit diesem Anschlag die getöteten Muslime im somalischen Krieg rächen. Doch was hat sich seitdem in Kenia getan? Shafak Lachai hat eine Überlebende des Anschlags begleitet.
Es sei, als hätte sie heute Geburtstag. Fatuma Abdulrahim hat einen der blutigsten Anschläge auf Kenias Hauptstadt Nairobi knapp überlebt. Sie arbeitet wieder so wie damals in einem Juweliergeschäft. Von ihrem neuen Laden aus kann sie auf das Westgate-Einkaufszentrum schauen. Manchmal habe ich immer noch Albträume. Ich habe eine Frau gesehen, die neben mir gestorben ist, gehört, wie sie zum letzten Mal geatmet hat. Das war der schlimmste Moment für mich. In ihrem Geschäft damals fürchtet Fatuma um ihr Leben. Überall herrscht Panik. Terroristen zielen wahllos auf Männer, Frauen, Kinder, schutzlose Menschen. Es dauert ewige 4 Stunden, bis endlich Polizei und Militär anrücken. 67 Menschen sterben. Später zeigen Bilder von Überwachungskameras geplünderte Läden. Auch den Juwelier, in dem Fatuma gearbeitet hat. Und Militärs, die mit gefüllten Tüten durch die Mall spazieren. Erschreckend ist, kein Sicherheitsbeamter wird daraufhin entlassen. Kein Politiker muss zurücktreten. Stattdessen erlebt Kenia in der Folge eine Reihe von weiteren Anschlägen. Die somalische Terrormiliz Al-Shabaab bekennt sich dazu. Ein Rachefeldzug dafür, dass kenianische Soldaten dabei helfen, die radikal-islamische Terrorgruppe in Somalia zu bekämpfen. Deshalb will Al-Shabaab den Kampf auf kenianischen Boden verlagern, sagen sie.
Kenya needs to address fast.
Das Wichtigste, was Kenia machen sollte, ist, seine Grenze zu Somalia besser zu überwachen. Im Moment ist es für Terroristen zu einfach herzukommen. Das muss besser kontrolliert werden in Kenia. Für Fatuma hat das alles noch eine Schattenseite. Muslime wie sie und viele Somalis stünden in Kenia seither oft unter Generalverdacht. Dabei ging es denen nicht um Religion. Ich bin eine Muslimin und sie haben auf mich geschossen. Was die gemacht haben, hat nichts mit Islam zu tun. Mit ihrer Meinung steht sie zum Glück nicht alleine da. Mit ihrer Angst vor einem neuen Anschlag allerdings auch nicht.
Und wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga lief bisher alles ganz anders als gedacht. Auch nach den Sonntagsspielen des vierten Spieltags bleibt der FCSC Paderborn Spitzenreiter. Ocker Gundel, wie kann sowas passieren?
Ganz einfach, weil Leverkusen heute überraschend seine erste Niederlage in dieser Saison kassierte. 1:4 in Wolfsburg und nichts war es mit der Rückkehr an die Spitze. Wolfsburg dagegen erlebte erstmals in dieser Spielzeit ein Spitzengefühl. Denn für den VfL war es der erste Sieg und den haben die Wölfe Ricardo Rodriguez zu verdanken. Schon letzte Saison war er der torgefährlichste Verteidiger der Liga und jetzt macht er quasi einfach munter weiter. Rodriguez ist definitiv Wolfsburgs Liebling und kann sich deshalb vor Zärtlichkeiten kaum retten.
Komm her und lass dich knuddeln. Ricardo Rodriguez bringt sie alle zur Verzückung. Die Mitspieler, den Trainer, die Fans, alle schwärmen. Preisfrage.
Man of the Match, wer wäre das heute für Sie?
Heute ist es, glaube ich, relativ einfach. Ja, Richie Rodriguez natürlich.
Wenn ich Medienvertreter wäre, würde ich Ricardo Rodriguez nehmen.
Das erwarte ich auf Rodriguez. Er hat einen super Schuss.
Zu schnell, um haltbar zu sein. Zu schön, um ihn nur von unten zu zeigen. Sein 3:1 ein fußballerischer Augenschmaus. Die Krönung einer ganz starken Leistung.
Wirklich super und ich habe einen guten Hang geschossen und es ging schön rein und ich bin überglücklich und auch für die Mannschaft.
Die Mannschaft beginnt stark. Wolfsburgs Malanda energisch, plump gestoppt von Leverkusens Donati. Die Quittung, rot für Bayers Verteidiger, nach gerade mal 7 Minuten.
Ja, die hat das Spiel natürlich extrem beeinflusst. So früh einen Mann zu verlieren, ist natürlich nie schön. Und quasi gleichzeitig auch noch den Führungstreffer zu kassieren, hat das Spiel sehr schwierig gemacht für uns.
Denn Ricardo Rodriguez lässt sich die Chance vom Punkt nicht nehmen. Schweizer, Präzisionsarbeit. Ganz nach dem Geschmack der Wolfsburger Fans und Trainer Dieter Hecking. Denn nach der Führung läuft's. Der VfL nicht nur numerisch, auch spielerisch klar überlegen mit guten Torchancen. Kevin De Bruyne Mitte der ersten Hälfte. Kurz darauf Virinha. Doch beide Wolfsburger verpassen es, die Führung auszubauen. Und so greift nach einer halben Stunde die alte Gesetzmäßigkeit im Fußball. Wer seine Chance nicht nutzt, wird bestraft. In diesem Falle von Drinic. Der stürmende Schweizer setzt sich gegen Landsmann Rodriguez durch und erzielt den glücklichen Ausgleich. Drimmitsch, einer von 4 ins Team rotierten Spielern.
Ich glaube, jeder, der die Chance bekommen hat heute, konnte sich zeigen und aufdrängen für die Mannschaft. Aber dann bekommst du eine rote Karte und schwer dann zu 10. eben noch dieses Spiel zu drehen.
Vor allem dann, wenn der Gegner einen Ricardo Rodriguez in seinen Reihen hat. Messerscharf die Flanke des Schweizers. Genau auf den Kopf von Virinha, dem kleinsten Spieler auf dem Platz. Die Führung kurz vor dem Pausenpfiff.
Natürlich hat dann geholfen, das 2:1 kurz vor der Halbzeit. Das war für uns wichtig, in Führung zu gehen nochmal. Konnten wir in der Halbzeit nochmal ein paar Sachen ansprechen. Das haben wir gemacht. Und in der zweiten Halbzeit haben wir nach hinten nichts mehr zugelassen, haben selber aber immer wieder Möglichkeiten gehabt.
Eine davon nutzt Rodriguez zu seinem Traumtor. Der eingewechselte Hand sorgt dann für den 4:1 Endstand. Leverkusen kassiert die erste Saisonniederlage und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze. Wolfsburg dagegen feiert den ersten Sieg.
Es war ein gutes Spiel von uns allen, auch von mir selber. Ich bin zufrieden mit der ganzen Mannschaft, auch mit mir selber.
Komm her und lass dich knuddeln. Ricardo Rodriguez so gut, dass er heute sogar den Gegner zur Verzückung bringt.
Ja, und ebenfalls ein bisschen verzückt war möglicherweise das Umfeld von Borussia Mönchengladbach nach dem Wiederaufstieg des ersten FC Köln. Gegen kein anderes Team hat Gladbach so oft gewonnen wie gegen den rheinischen Rivalen. Heute wurden die Punkte in einer relativ öden Partie gerecht geteilt. Für Gesprächsstoff sorgen eher die Ausschreitungen vor dem Anpfiff. Mindestens 70 Personen wurden in Gewahrsam genommen und 3 Polizisten leicht verletzt. Das muss nicht sein.
Derbyzeit im Rheinland. Das bedeutet immer viel Stimmung, viel los. Heute allerdings nur auf den Rängen. Auf dem Platz lief es echt nicht rund. Man beschränkte sich gegenseitig. Nein, es war nicht das ganz heiße Spiel im engeren Sinne. Nur etwas für Abwehrästheten.
Für uns persönlich, für die Defensive, war es natürlich wieder ein sehr gutes Spiel, weil wir hinten wenig Torchancen zugelassen haben, dass wieder die Null gestanden hat. Das ist immer ein sehr schönes Gefühl als Abwehrspieler.
Für die Offensivfans war das Spiel ein hart zu kauendes Brötchen. Die in London spielende Kölner Legende Lukas Podolski war da, aber auch er bekam nur eine einzige Chance, der Kölner zu bestaunen. In der ersten Hälfte war es Kölns Olkowski. Der FC schießt kaum Tore.
Man darf aber auch von der Mannschaft nicht zu viel verlangen. Und wir werden jetzt nicht Hurra-Fußball spielen, nur weil die Leute mehr Tore sehen wollen, sondern wir müssen schon in unserem Spiel auch die Ordnung behalten.
Heißt übersetzt, unter Trainer Peter Stöger spielt Köln jetzt seriös, ist das einzige Team der Liga ohne Gegentreffer und Kölns Torwart Timo Horn jetzt der erste Keeper der Bundesliga-Geschichte, der in seinen ersten 4 Spielen kein Gegentor gefangen hat. Das blieb auch so, als Gladbachs Max Kruse zu Beginn der zweiten Hälfte die beste Gelegenheit des Spiels hatte. So bleibt den Kölnern und ihrem Torwart Horn der Erfolg, die Null auch im Derby gehalten zu haben.
Irgendwann wird er auch seine Tore kriegen, ob es jetzt gegen uns oder gegen anderen. Wäre mir lieber gewesen, wenn gegen uns, aber heute war das nicht so und so ist das.
So ist das, wenn keine Tore fallen, reibt man sich an anderen Dingen, zum Beispiel am Privatscharmützel von Gladbachs Kramer und Kölns Vogt. Gladbachs Kramer hatte schon gelb, die Kölner forderten gelb-rot, gab's aber nicht. Es wurde nochmal hitzig, ein Feldverweis wäre zu viel gewesen, aber immerhin wurde es mal emotional in einem ansonsten unterkühlten Spiel.
Dann gehe ich so, halt im Derby-Feeling und dann treffe ich ihn, glaube ich, an der Wade ganz leicht. Aber ich denke, ihr habt die Wiederholung auch gesehen. Und wenn mir da einer sagt, das war eine gelbe Karte, dann war es nicht.
Mehr gab es auch echt nicht zu bestaunen. Doch eine kleine Sache noch. Kölns Manager Jörg Schmadtke schenkte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl einen Apfel zum Geburtstag. Sinnbild eines zumindest im Stadion friedlichen, aber fußballerisch langweiligen Rheinderbys.
Tja, und da muss man fast schon zweimal hinschauen auf die obere Tabellenhälfte nach dem 4. Spieltag. Neuling Paderborn an der Spitze vor Mainz und Hoffenheim. Wer hätte das gedacht? Rekordmeister München auf Rang 4 vor Leverkusen. Mönchengladbach ist 7. dahinter Köln. Dortmund führt die zweite Hälfte an. Wolfsburg ist 11. Große Namen in der Abstiegszone. Schalke, Hamburg und Stuttgart.
Die deutschen Volleyballer haben bei der Weltmeisterschaft in Polen die Bronzemedaille gewonnen. Im kleinen Finale besiegten die deutschen Herren Frankreich klar mit 3:0 Sätzen.
Eine unglaubliche Leistung, glaube ich, in der nationalen Ebene. Und es war auch schon ein Traum, schon lange vor mir.
Angeführt vom überragenden Diagonalangreifer Georg Grosser zeigten die Deutschen eine starke Leistung. Der verwandelte Matchball durch Dennis Caliberda ist die erste WM-Medaille für die Volleyballherren nach 44 Jahren. Die Bronzemedaille ist ein großer Erfolg für den Volleyballsport in Deutschland.
Tja, und im Motorsport sind die Deutschen seit Jahren wesentlich erfolgreicher. Nach dem 4-maligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel könnte mit Nico Rosberg in dieser Saison gleich ein weiterer deutscher Weltmeister werden. Der Sieg seines Teamkollegen Lewis Hamilton beim Großen Preis von Singapur war allerdings ein echter Dämpfer für Rosberg.
Ein technischer Defekt wirft Nico Rosberg früh aus dem Rennen. Die Daimler-Dominanz wird von einem Zuverlässigkeitsproblem unterbrochen. Rosberg verliert deswegen die WM-Führung.
Aber es ist echt schon heftig.
Sein Teamkollege Lewis Hamilton dagegen fährt einen fehlerfreien und problemlosen Grand Prix vom Start bis ins Ziel. Selbst eine Safety-Car-Phase, die das Feld nach einem Unfall wieder zusammenführt, und eine defensivere Reifenstrategie beim Nachtrennen durch die Millionenmetropole übersteht der Brite schadlos. Mit seinem heutigen Tagessieg dem 7. in dieser Saison, übernimmt er die Spitzenposition in der laufenden WM-Wertung.
Wir kommen noch zum Wetter. Obwohl der Sommer eigentlich schon vorbei war, hat er uns doch erfreulicherweise noch ein paar schöne Tage beschert. Sven Plöger, jetzt natürlich wird es Zeit, sich mit dem Herbst und dem Pullover anzufreunden.
Ja, wird Zeit, wird auch vor allen Dingen zügig Zeit, denn Thomas, das gibt da morgen schon eine deutliche Abkühlung, die wir erleben werden. Und deswegen mal ein kleiner Vergleich, das ist Magdeburg. Das Minimum der Temperatur am Samstag betrug 16 Grad, das Maximum am Montag beträgt dann 13 Grad. Also das sagt im Grunde alles. Wir haben im Moment eine Kaltfront, wir gucken uns die mal an, hier auf dem Radarbild, auf dem aktuellen. Da sieht man sie am Alpenrand liegen und im Moment ist die Schneefallgrenze da noch hoch, fast 3000 Meter, aber die sinkt bis morgen früh auf 1500 Meter ab. Der morgige Vormittag gestaltet sich so, dass wir nach Nordosten häufiger Schauer, auch mal kurze Graupelgewitter haben, vielleicht sogar ein paar Schneeflocken auf der Gipfellage des Brocken erleben. Nachmittags zieht die Schauergebiet nach Südosten. Im Westen passiert am wenigsten. Hier 17 oder 18, nach Osten nur 10 bis 14 Grad. Und das sind die Aussichten. Kalte Nächte wird es geben. Ansonsten der Dienstag recht freundlich. Im Norden Wolkenfelder und am Mittwoch im Süden dann doch wieder 20 Grad. Also der Herbst klopft jetzt mal richtig an in der neuen Woche, die ja gerade vor ein paar Sekunden schon begonnen hat.
So ist es. Und ich denke, wir lassen ihn einfach mal rein. Er hat ja das gute Recht, jetzt mal anzuklopfen. Vielen Dank, lieber Sven. Meine Damen und Herren, es ist schon ein bisschen spät oder früh, je nachdem. Ich empfehle Ihnen aber trotzdem im Anschluss Titel, Thesen, Temperamente mit Evelyn Fischer. Ein Thema sind die immer zahlreicheren Anschläge auf Moscheen in Deutschland. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Karin Mioska. Ich wünsche ihr und Ihnen einen guten Start in die Woche. Aber zuvor kommen Sie gut durch die Nacht.